Ja, Shalom. Liebe Grüße aus Israel. Bin gestern hier reingeflogen gekommen. Bleibt ihr alle so dunkel? Ist das so? Von mir aus? Alles klar. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich war schon mal hier vor 2 Jahren. Das war das letzte Mal, das erste Mal. Ne? Das ist jetzt das 2. Mal. Und einige waren mittlerweile schon wieder bei uns in Israel. Und jetzt bin ich hier. Nächstes Mal kommt ihr wieder. Stimmt? Super. Ja, ich bringe alle liebe Grüße mit aus Israel. Viele kenne ich schon. Und die mich noch nicht kennen und sich wundern, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche, das kommt daher, weil ich bin in Deutschland geboren, in Düsseldorf. Und mit 11 Jahren sind wir dann nach Israel eingewandert und seitdem leben wir dort in Israel. Das war schon lange, lange her. Und ja, ich bin in Israel aufgewachsen, wie alle Israelis, musste dann auch meinen 3-jährigen Militärdienst leisten in Israel. Ich war bei der israelischen Marine in einem Sonderkommando auf einem Raketenschiff. Und nach den 3 Jahren Armee müssen wir jedes Jahr noch mal einen ganzen Monat zum Reservedienst. Und das musste ich auch bis vor ein paar Jahren noch machen. Aber jetzt sind wir schon zu alt dafür. Ist doch gut, alt zu werden, ne? Aber dafür haben wir Kinder und unsere Kinder machen das dann weiter. Meine älteste Tochter, die ist 19, die ist jetzt auch schon 1 Jahr bei der Armee und muss noch 1 Jahr machen. Frauen müssen bei uns 2 Jahre. Männer von 3, jetzt auch nur noch 2,8. Und ja, das ist ein großer Unterschied bei der Armee. Aber das wird demnächst, also nächstes Jahr oder Ende des Jahres, dieses Jahres wird das noch ausgeglichen, Männer auf 2,5 Jahre und Frauen dann auf 2,5 Jahre auch, damit die Frauen, die wollen ja immer gleichberechtigt werden. Und das bekommen die schon mal mit der Militärzeit. Das ist der wirkliche Grund dafür. Aber auf alle Fälle, ja, meine Tochter ist jetzt dort in der Armee, sie dient in einer Militärbasis nördlich vom Gazastreifen und berichtet mir ständig Live-Berichte, was dort passiert. Und nicht im Gazastreifen, sondern drumherum, besonders an der Grenze oder unter der Grenze, wo sie ständig versuchen, Tunnels zu buddeln. Und fast wöchentlich, also im Durchschnitt jede Woche, wird so ein Tunnel entdeckt und in die Luft gesprengt. Gott sei Dank entdeckt, bevor sie es schaffen, hinten auf der israelischen Seite rauszukommen, um einen Anschlag auszuführen in Israel. Aber dass jede Woche solch einer entdeckt und gesprengt werden muss, das sagt sehr viel aus. Erstens, dass sie nicht aufgeben, dass sie ständig versuchen, weiter Anschläge gegen Israel zu machen, obwohl sie gar keinen Grund mehr haben. Die haben ja den Gazastreifen abgegeben. Der Gazastreifen ist ja heute judenrein. Die haben alles bekommen, was sie gefordert haben. Also diese Formel Land für Frieden funktioniert nicht im Gazastreifen und nirgendwo anders auch. Und trotzdem versuchen sie immer noch weiter. Und was uns das noch zeigt, dass Gott sein Volk bewahrt. Sie versuchen jede Woche und ständig noch mehr und bekommen ja das Geld von arabischen Ländern, von Europa, von überall. Und damit bauen sie die Tunnels. Das sind nicht diese kleinen Tunnels, die man so aus den Zeichentrickfilmen kennt, wie von den Panzerknackern, wo man so aus dem Gefängnis ausbricht. Das sind richtige Tunnels, wo man durchfahren kann mit Motorrädern. Die haben Strom, die haben mit Beton, die haben Waffenlager und verschiedene Gänge. Das sind richtige, also professionelle Tunnels, weil sie haben vor, nicht nur 1, 2 da durchzuschicken mit einem Anschlag gegen Israel, sondern eine ganze Gruppe Terroristen, die einen großen Anschlag machen wollen in Israel. Aber Gott sei Dank, der Herr, auch wenn wir manchmal schlafen und was übersehen, der Gott Israels schläft und schlummert nicht. Amen. Ja, vor 15 Jahren haben wir auch eine messianische Gemeinde gegründet in Ma'ale Adumim. Mittlerweile sind wir schon umgezogen, die Gemeinde haben wir auch abgegeben. Ich bin ein Pionier, meine Frau und ich, wir sind Pioniere, wir bauen gerne was auf. Und wenn das dann aufgebaut ist, dann wird es langweilig, in Anführungsstrichen. Dann muss irgendwas Neues aufgebaut. Das ist wie wenn man umzieht, ein Haus renoviert, alles eingerichtet hat und dann auf einmal gibt es ja nichts mehr zu machen am Haus. Und dann muss man wieder umziehen. Und so geht das bei uns ständig. Und haben wir die Gemeinde mit Gottes Hilfe aufgebaut dort und jetzt haben wir sie auch abgeben können. Aber das ist ein großer Segen zu sehen, wie die Gemeinde wächst und auch in einer jüdischen Siedlung da fast 100 Leute jeden Samstag zum Gottesdienst gehen. Überhaupt die messianischen Gemeinden, die wachsen in den letzten Jahren sehr, sehr stark. Viele junge Leute kommen zum Glauben, weil unsere Jugendlichen in der Armee, die missionieren ganz tüchtig, also so einfach im persönlichen Gespräch. Und in der Armee kommt man in Lebensgefahr und in Situationen, wo man über die Zukunft, über das Leben oder das Leben nach dem Tod nachdenkt. Und da kommt man zu sehr guten Gesprächen und unsere messianischen Jugendlichen werden gut darauf vorbereitet, wie sie dann antworten, wie sie dann jemanden von dort aus aufheben können und zu Jesus führen können. Und das hat sich bewertet. Schon viele haben sich direkt nach der Armee taufen lassen und kommen jetzt mit in die messianischen Gemeinden. Also noch keine Massenerweckungen, das nicht, will nicht übertreiben. Aber in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren ist das enorm gewachsen. Ja, eins möchte ich Ihnen voraussagen, das sage ich vor jedem Israel-Vortrag. Das ist mir sehr wichtig, im Vornherein das klarzustellen. Wenn ihr Israel-Freunde seid oder heute Abend es werdet, dann dürft ihr nicht automatisch Araber-Feinde sein oder werden. Oder Palästinenser-Feinde. Aber hier machen Israel-Freunde oft den Fehler und denken, wenn ich ein Israel-Freund bin und für die Juden bin, dann muss ich automatisch ein Araber-Feind sein. Muss ich gegen die Palästinenser sein. Das musst du nicht sein. Das ist nicht richtig, ist nicht biblisch und das ist auch nicht christlich. Gott hat die Palästinenser und die Araber genauso lieb wie uns Juden. Amen? Hat uns Juden kein Millimeter mehr lieb als die Araber, auch wenn er uns auserwählt hat. Denn er hat uns nicht auserwählt, weil er uns lieber hat, sondern er hat uns auserwählt, weil er ein Werkzeug brauchte. Er hat uns aus einem Werkzeugkasten auserwählt und gesagt, mit diesem Werkzeug Israel, und er hat sich ausgerechnet das kleinste Werkzeug, das schwierigste, den kleinen krummen Schraubenzieher Israel ausgesucht. Wir hätten uns irgendeine Supermacht ausgesucht. Er hat sich ausgerechnet das schwierigste Völkchen ausgesucht. Er nennt uns, du bist ein halsstarriges Volk. Du bist das geringste Volk aller Völker. Du Würmlein Jakob, nennt Gott uns. Das ist eine Beleidigung. Aber was soll man machen? Steht so in der Bibel. Und ausgerechnet mit diesem kleinen, schwierigen Volk hat Gott gesagt, das werde ich als Werkzeug gebrauchen, um meinen Heilsplan von dort aus in die ganze Welt zu verbreiten. Und das ist das, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Auserwählt aus einem Werkzeugkasten. Nicht auserwählt, weil er uns lieber hat. Und ich glaube, hier haben Christen in den letzten 2000 Jahren etwas missverstanden. Und das hat zu Hass geführt. Und Hass hat dann letztendlich zu Verfolgungen oder Mord und Totschlag geführt. Weil wenn ich spüre, dass mein leiblicher Vater meinen leiblichen Bruder lieber hat als mich, das macht mich neidisch. Ich werde eifersüchtig. Das ist nun mal so. Und dann aus Neid, nach dem Neid kommt Hass und Hass führt dann zu Mord und Totschlag. Wie Kain und Abel hat alles begonnen mit Neid. Josef und seinen Brüdern hat alles begonnen mit Neid. Und dann hassten sie ihn, dann haben sie ihn versucht umzubringen. Und deswegen machen wir den Fehler nicht. Gott hat die Araber und die Palästinenser genauso lieb. Und deswegen habe ich auch sehr viele Palästinenser als Freunde und Araber als Freunde. Und das dürft ihr auch haben. Und das ist auch gut so, denn Gott hat auch einen Heilsplan für diese Leute. Auch wenn sie uns momentan noch ein bisschen ärgern. Die UNO, die EU, USA, der Sicherheitsrat und all diese weltlichen Organisationen beschäftigen sich in der letzten Zeit fast nur noch mit Jerusalem. UNO überhaupt. 30% aller Verhandlungen in der UNO in den letzten Jahren handeln sich nur noch um Israel. Dabei vertritt die UNO fast 200 Länder. Aber 30% beschäftigen wir die UNO-Leute. Und der Kampf um Jerusalem hat begonnen. Es wird ernst. Der Herr kommt bald. Amen. Jetzt brauchen wir nur ein bisschen zu sehen, was mit Israel, mit Jerusalem geschieht und wie Jerusalem immer mehr und mehr zum Laststein der Völker wird. Das ist ein Zeichen für uns, für die, die die Bibel kennen, dass in den Endzeittagen wird Jerusalem zu einem Laststein der Völker werden. In schlimmen Zeiten, in denen Menschen kaltblütig ermordet werden, vergewaltigt werden, verbrannt werden, lebendig verbrannt werden, in Zeiten, wo inzwischen in Syrien schon über 500.000 Menschen ums Leben kamen, ermordet wurden durch diesen Bürgerkrieg, wo in einer Stadt wie in Aleppo oder andere Städte kein Stein fast mehr auf dem anderen steht, in Zeiten, wo die meisten Christen aller Zeiten verfolgt werden, in diesen Zeiten leben wir. In diesen Zeiten, wo der Nahe Osten in Flammen steht, findet die UNO es am dringendsten, die einzige Demokratie im ganzen Nahen Osten zu bekämpfen. Den einzigen Staat im ganzen Nahen Osten, in dem Christen eine totale Freiheit haben, die kein anderer Christ in irgendeinem arabischen Land im Nahen Osten bekommt, wie in Israel. Der einzige Staat, der an seiner Grenze zu einem Feindesland wie Syrien ist noch ein Feindesland mit Israel, ein Lazarett aufgebaut hat, um verletzte Syrer zu behandeln, zu operieren und sie wieder gesund zurückzuschicken. Und ich spreche nicht nur von einem oder von zwei. Ich spreche von mittlerweile in den letzten 5 Jahren, seitdem dieser Bürgerkrieg dort begonnen hat, über 4.000 Menschen wurden dort schon behandelt, medizinisch behandelt oder zum Teil operiert oder mit einem israelischen Kampfhubschrauber rübergeflogen in ein Krankenhaus in Israel, in jüdisches Krankenhaus und dort operiert und gesund nach ein paar Wochen oder Monaten wieder nach Hause geschickt. Es wäre auch schön, wenn so etwas mal in der Zeitung stehen würde. Aber wenn morgen ein Israeli einem Palästinenser auf den großen Zeh tritt, mit Absicht oder aus Versehen, das lest ihr in jeder kleinen lokalen Zeitung. Der einzige Staat, der den Palästinensern auch eine Zukunft bietet, mit akademischen Ausbildungen für Araber, für Palästinenser. Die Araber haben Vertretungen in unserem Parlament. Überall in jeder jüdischen Stadt, allen jüdischen Cafés arbeiten Araber, Palästinenser. Überall sieht man sie. Sogar bei uns, ich wohne in Mevasere Zion, eine jüdische Ortschaft. Wir haben jetzt 2 Einkaufszentren. Und wir haben ja überall Wächter stehen. Wenn du in den Supermarkt reingehst oder Einkaufszentrum, musst du ja immer Taschen aufmachen, wirst du gefragt, ob du eine Waffe hast. Und bei uns stehen sogar Araber, die kontrollieren mich, ob ich eine Waffe dabei habe. Sie bekommen volle Rechte wie alle anderen Israelis. Wenn ich manchmal hier in den Medien lese, dann klingt das so, als würden wir uns treffen auf der Straße und uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. So ist das nicht. Wir leben zusammen. Und das geht auch ziemlich gut. Einen Tag vor Heiligabend, letzten Weihnachten oder Chanukka, das ist letztes Mal zusammengefallen, musste der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen noch ganz dringend eine Resolution verabschieden. Ganz dringend vor Heiligabend, das war ganz wichtig. Nein, es ging nicht um den Krieg in Syrien, auch nicht wegen Aleppo, das zerstört wurde. Die Vereinten Nationen haben da ganz andere Prioritäten. Für sie ist die Zerstörung von Häusern nicht so schlimm wie der Bau von jüdischen Häusern. Mögen sich Israels arabische Nachbarstaaten auch gegenseitig in Schutt und Asche zerstören, wird das zur Nebensache, sobald die Juden irgendwo in der Wüste ein Häuschen bauen. Oder sogar in unserer eigenen Hauptstadt. Oder auch das auch nur ankündigen. Diese Behauptung, dass die jüdischen Siedlungen oder die jüdischen Gemeinden in Judäa und Samarien im Westjordanland mit ihren etwas mehr als 300.000 Einwohnern ein Hindernis für Frieden sind, das ist eine Behauptung, die man ständig hört, dass der Grund, warum es keinen Frieden im Nahen Osten sind, ist die jüdische Gemeinde dort in diesem Westjordanland. In Judäa und Samarien. Und diese Behauptung, die verwirrt mich. Denn niemand würde ernsthaft behaupten, dass die 2 Millionen Araber, die in Israel leben, ein Hindernis für Frieden sind. Weil sie es nicht sind. Israels Vielfalt zeigt ihre Offenheit und Bereitschaft zum Frieden. Dennoch fordert die palästinensische Führung einen palästinensischen Staat mit einer Voraussetzung. Keine Juden. Ein palästinensischer Staat kann nur existieren, wenn er judenrein ist. Es gibt dafür eine Phrase, das sowas nennt man ethnische Säuberung. Und diese Forderung ist unverschämt. Und was noch unverschämter ist, dass die Welt das nicht für unverschämt findet und das akzeptiert. Und die Welt und die Politiker wissen, dass wenn ein palästinensischer Staat zugelassen wird, dass alle Juden dort raus müssen. Gaza konnte nicht abgegeben werden, ohne dass die Juden nicht raus sind. Also sowas nennt man ethnische Säuberung. Würden Sie ethnische Säuberung in Ihrem Staat akzeptieren? Also irgendwo in einem Gebiet hier in Deutschland ohne Juden? ohne Hispanics, ohne Schwarze? Seit wann ist die ethnische Säuberung ein Fundament für Frieden? In diesem Moment, oder jetzt sind sie schon, gehen sie ins Bett, die spielen jüdische Schüler in Judäa und Samarien, im Westjordanland, wo jetzt hören sie gerade gute Nachtgeschichten. Und macht wirklich ihre Anwesenheit von diesen jüdischen Familien einen Frieden mit den Palästinensern für unmöglich? Glaubt man wirklich, glaubt ihr wirklich, dass wenn morgen alle jüdischen Siedlungen rausziehen aus ihren Siedlungen, dass wir dann übermorgen Frieden bekommen? Wer glaubt es? Aber das wird ständig behauptet in den Medien. Von den arabischen Politikern und von den westlichen Politikern. Aber alle wissen ja ganz genau, dass wenn wir morgen alle rausgehen, dass es übermorgen keinen Frieden gibt. Und ständig müssen wir uns anhören, und jetzt ist es gerade sehr aktuell geworden, dass wir jüdische Häuser auf Privatboden, Privatland gebaut haben. Oder jetzt gibt es ja dieses neue Siedlergesetz. Und da stand sogar hier in der Zeitung, habe ich gelesen, Israel legalisiert wilde jüdische Siedlungen. Israel legalisiert Landraub. So wurde es genannt hier, dieses neue Siedlergesetz. Und das möchte ich ein für alle Mal klarstellen und deutlich erklären, was das bedeutet. Dieses neue Gesetz handelt sich nicht von Häusern, die in Zukunft gebaut werden, sondern Häusern, die schon gebaut wurden. Das hat nichts mit zukünftigen Bauen in diesem Gebiet zu tun. Das zuerst. Dann die palästinensische Führung. Der Grund dafür, ich erkläre das mal, was da eigentlich der Grund dahinter diesem neuen Siedlungsgesetz ist, was die Medien hier nicht mit im geringsten erwähnt haben. Die palästinensische Führung erlaubt es Palästinensern nicht, Land an Israelis zu verkaufen. Falls sie es doch tun, droht ihnen die Todesstrafe. Ganz einfach. Und das braucht in keinem Gesetzbuch stehen. Das ist jedem Palästinenser, jedem Araber 100% klar. Und die letztlich 4.000 Wohnungen israelischer Siedler im Westjordanland wurden rückwirkend genehmigt, obwohl sie auf palästinensischen Boden gebaut wurden. Ja. Somit aber und nur so können die palästinensischen eigentlichen Besitzer rechtmäßig entschädigt werden, ohne dass diese Todesstrafe auf sie kommt und ihre eigenen Brüder sie umbringt. Und sie werden entschädigt nicht mit 100%, mit 125% des Wertes von dem Haus. Aber das ist nur ein Weg, um den Palästinensern eigentlich das Leben zu retten. Würde es nämlich herauskommen, dass sie das verkauft haben an Juden, würden sie ums Leben kommen. Und so wurde das Gesetz genehmigt, damit diese Häuser, also von der israelischen Regierung genehmigt, dass es jetzt den Siedlern gehört, was auch die Absicht der Palästinenser anfänglich gewesen war. Sie das nur nicht offiziell verkaufen konnten und nur so rum verkaufen konnten und somit wurden sie entschädigt mit 125%. Das hat ihnen das Leben gerettet. Sowas erwähnen die Medien hier nicht. Sie beschimpfen Israel, dass es geraubtes Land ist, dass wir jetzt Siedlungen auf Privatboden bauen. Das erstens handelt sich das um Häuser, die schon lange stehen, nicht um zukünftige Häuser. Das behandelt sich nicht um Privatboden. Und das ist ein Unterschied, wenn da steht, palästinensisches Land, dass Siedlungen auf palästinensisches Land gebaut wurde, das den Palästinensern gehört, oder ob wir auf Privatboden gebaut haben. Das ist ein großer Unterschied, weil das klingt dann ganz anders. Es kann so, sich so anhören, als ob wir die palästinensischen Familien rausgeschickt haben und schnell ein jüdisches Häuschen drauf gebaut haben. Jetzt sind wir hier. So war das nicht. Das wurde verkauft. Nur konnten sie es nicht offiziell verkaufen. Und damit hat Israel vielen Palästinensern das Leben gerettet. Aber sowas wird hier nicht so erklärt und so erwähnt. Israel ist ein Gesetzesstaat. Und wenn Siedlungen gegen das Gesetz gebaut werden, dann ist es nur eine Frage von Zeit, wann sie abgerissen wird. Vor einigen Monaten, knapp 2 Monaten, wurde eine ganze Siedlung mit Name Amona abgerissen. Jüdische Siedlung. Da gibt es auch kein Pardon und kein Erbarmen. Da kommt die israelische Armee und zerstört die Häuser und Mit Gewalt holen sie die jüdischen Siedler dort raus. Israel ist ein Gesetzesstaat. In Bethel, eine größere jüdische Siedlung, haben auf einmal Palästinenser vorbeweisen können, auf Papieren, dass ein Grundstück, wo schon drei große Häuser standen, dass das eigentlich ihr Privatboden ist. Und es kam vor Gericht und sie wurden entschädigt. Sie konnten eventuell dorthin ziehen. Das heißt, sie müssten dann inmitten in einer jüdischen Siedlung wohnen. Aber sie haben sich natürlich für die Entschädigung entschlossen und sie wurden mit 125% auch entschädigt. Israel ist ein Gesetzesstaat. Das ist eine Erklärung, worum es hier eigentlich bei diesem Siedlungsgesetz geht. Aber jetzt möchte ich noch einen Grund und noch einen Punkt anreden. Man schimpft sehr viel gegen Israel, dass wir das Land gestohlen haben. Und dann kommen die Palästinenser mit Anspruch auf ihr Heimatland und da hat ihr Großvater gebaut und gewohnt und da und dann sind sie da, mussten sie von dort fliehen und hier und sie haben Ansprüche auf diese Stadt und auf dieses Haus und so weiter. Mag ja sein, dass hier und da ihnen Unrecht angetan wurde. Aber wisst ihr, zur gleichen Zeit, wo diese vielen Palästinenser zu Flüchtlingen wurden, gab es noch ein Flüchtlingsproblem in all den arabischen Ländern. Zur selben Zeit wurden 900.000 Juden in den arabischen Ländern zu Flüchtlingen. Als der jüdische Staat gegründet wurde, 1948, und es offiziell war, jetzt gibt es einen jüdischen Staat, wurden die Juden in den arabischen Ländern wie Irak, wie Marokko, Algerien, wo sie auch alle herkamen, Jemen, wurden sie von dort vertrieben. Sie konnten nichts mitnehmen. Wenn ihr Bilder seht von den palästinensischen Flüchtlingen von damals, sie hatten alle Taschen und alles voll und dann haben sie den Schlüssel mitgenommen, weil man hat ihnen versprochen, dass sie in 14 Tagen wieder zurückgehen dürfen können in ihre Häuser. Ihre eigenen Leute haben sie ihnen gesagt, geht raus für 14 Tage, denn unsere Bomben können nicht unterscheiden zwischen Juden und Araber. Damals war das Verhältnis zwischen einem israelischen Soldat und den arabischen Soldaten 1 zu 316. Da braucht man kein Mathematiker zu sein, wer diesen Krieg gewinnt. Wenn man natürlich Gottes Plan nicht mit in Kauf nimmt. Aber Gott hat es anders gewollt. Und nun hat Israel den Krieg gesiegt und jetzt waren sie draußen und hatten Angst wieder rein, obwohl Israel ihnen angeboten hat, sie könnt wieder zurück in eure Häuser. Aber sie hatten Angst zurückzukehren, die meisten von ihnen hatten Angst zurückzukehren in ihre Häuser, weil sie meinten, dass wenn sie dann zurückkehren, wäre eine Falle und dann würden wir mit ihnen tun, was sie mit uns tun würden, wäre der Fall umgekehrt. Und deswegen sind die meisten gar nicht zurückgekommen. Aber sie hatten die Möglichkeit, zurückzukehren. Aber auch diese 900.000 jüdische Flüchtlinge hätten auch Anspruch auf all diese Häuser in Marokko, in Jemen, in Irak und woher sie auch alle kamen. Sie hätten auch heute wie die Palästinenser mit Schlüssel rumlaufen können und sagen, das Haus, das ist mein Haus. Das möchte ich zurückhaben. 6 Millionen Juden hätten auch hier in Deutschland und in Europa Ansprüche auf ihre Häuser. Und viele andere Völker, die einfach durch die Situation, durch Kriege, durch verschiedene Situationen zu Flüchtlingen wurden. Und die Situation hat sich verändert und sind jetzt nicht mehr, die haben auch Ansprüche auf ihre Häuser, auf ihre Gebiete. Aber irgendwann, jetzt sind wir schon 70, ist Israel schon 70 Jahre alt, ist das schon, das Flüchtlingsproblem, das palästinensische und das jüdische Flüchtlingsproblem ist jetzt schon 70 Jahre her. Und irgendwann muss man auch die Vergangenheit mal Vergangenheit sein lassen und weiterleben. Und einfach mal einen Strich machen, jetzt mache ich mal was. Schaut mal, das jüdische Volk hat so viel leiden müssen in den letzten 2000 Jahren. Und wer hätte das gedacht, dass wir nur 3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges auf einmal wieder einen jüdischen Staat gründen werden? Nach dem schrecklichen Holocaust und all dem Schicksal, das dem jüdischen Volk zugestoßen ist. Wir hätten uns auch in die Ecke setzen können jetzt und gegen die ganze Welt schimpfen können, so wie die Palästinenser es ununterbrochen ständig gegen Israel machen. Und ständig sagen,
Wir haben Ansprüche auf die Häuser hier und da und das haben, die Welt hat uns das getan und hätten nur ständig die ganze Welt beschuldigen können. Aber nein, wir haben einen Staat aufgebaut. Wir haben aus einem Sumpfland ein Paradies gemacht. Wir haben die Vergangenheit Vergangenheit gelassen. Und gesagt, dafür haben wir einen Gedenktag, einen Holocaust-Gedenktag. Das ist ein Tag im Jahr, da denken wir an das Schlimme, was passiert ist. Die restlichen Tage bauen wir etwas aus. Auf, wir bauen einen Staat auf, wir bauen ein, machen ein Paradies. Und heute ist Israel eine Start-up-Nation geworden. Und Erfindungen und Patente werden erfunden und Technologien und viele Länder profitieren aus den Erfindungen und Entwicklungen der Israelis. Und das ist ein Segen geworden für viele, auch im medizinischen Bereich und vielen anderen Bereichen. Ein Volk, das fast vernichtet worden ist, vor über 70 Jahren, hat ein Paradies aus einem Sumpfland gemacht. Und ich wünsche, dass die Palästinenser auch irgendwann mal sagen würden, Schluss mit dieser Geleier und diese Beschimpfung und Beschuldigung gegen die Juden. Wir hätten dasselbe machen können. Irgendwann müssen sie auch mal einen Strich ziehen und sagen, okay, jetzt machen wir mal was. Jetzt bauen wir was auf. Sie haben im Gazastreifen 21 jüdische Siedlungen bekommen. Haben wir verlassen. Und anstelle dort was aufzubauen, haben sie Kampflager oder Militärlager dort gemacht. Und nichts aufgebaut. Und nichts entwickelt. Die Zeit ist gekommen, dass auch die Palästinenser etwas aus diesem Land und besonders machen, und besonders von den, mit diesen vielen Geldern, das sie bekommen. Sie bekommen in den letzten 10 Jahren durchschnittlich jedes Jahr 2,5 Milliarden Dollar nur für die palästinensische Autonomiegebiete. Was man damit machen kann, da kann man aus so einem Gazastreifen ein Paradies rausbauen. Aber damit werden, mit diesen Geldern werden Tunnels finanziert, damit werden Familien von Terroristen finanziert und Waffen gekauft. Wisst ihr, das Erste nach dem Sechstagekrieg, nachdem Israel überhaupt das Westjordanland erobert hat, das Erste, was Israel getan hat nach diesem Krieg, wisst ihr, dass bis 1967 die arabischen Dörfer dort in dem Westjordanland, die hatten noch kein fließendes Wasser. Die gingen noch zu den Brunnen und haben Brunnen mit Krügen in ihre Dörfer geschleppt. Das Erste, was Israel gemacht hat, nach dem Sechstagekrieg, hat all diesen arabischen Dörfern Wasserleitungen gelegt, damit sie fließendes Wasser haben. Sowas berichten die Zeitungen nicht, ganz im Gegenteil. Es wird ständig hier berichtet, dass wir ihnen das Wasser abstellen. Aber das ist die größte Lüge. Das war nie der Fall, hat Israel nie gemacht, war nie im Gespräch, ganz im Gegenteil. Auch im Gazakrieg, wo inmitten der Tage, wo wir einen Krieg hatten mit Gaza und jedes Recht hatten, ihnen das Wasser und den Strom und alles abzustellen, hat Israel ihnen das Wasser nicht abgestellt, den Strom nicht abgestellt, damit die Krankenhäuser weiter funktionieren können und hat sogar LKWs mit Medizin reingeliefert. Solche, ich weiß nicht, ob man sowas hier in den Zeitungen liest. Und deswegen mache ich auch gerne Reklame, erlaubt mir das hier für Israel heute. Sowas lest ihr in Zeitungen wie Israel heute. Das ich nur deswegen empfehlen kann. Weil die Medien, die verwirren eure Meinungen. Und die bilden eure Meinungen. Es ist nun mal so heute, ob du willst oder nicht, wenn man ständig eine Lüge nochmal und nochmal und nochmal hört, letztendlich glaubst du das. Und dann hast du auch ein Problem als Christ. Wie soll ich für dieses Volk beten? Wie kann Gott dieses Volk auserwählt haben, das so schrecklich gegenüber die Palästinenser umgeht? Aber lasst euch nicht die Meinung bilden von den weltlichen Medien, sondern besorgt euch anständige Medien, damit ihr wisst, weil gerade jetzt ist es wichtig, dass ihr richtig über Israel informiert werdet. Wir haben diese ausgelegt, also nehmt euch die mit. Und nur auf meinen Vortragsreisen gibt es auch einen Sonderpreis anstelle 58 Euro Jahresabonnement, nur 40 Euro. Nicht schlecht, ne? Aber nur auf meinen Vortragsreisen. Wenn ihr das morgen übers Internet bestellt oder über den Bestellzettel, der da drin ist, dann zahlt ihr den vollen Preis. Das ist mein Bruder, ein Abkommen mit meinem Bruder gemacht. Und ganz kurz noch über diese Zwei-Staaten-Lösung. Wenn ihr denkt, dass das eine Lösung ist, ist das ein reiner politischer Bluff. Das kann nicht funktionieren, das würde nicht funktionieren. Und 99% der Palästinenser wollen gar keinen selbstständigen palästinensischen Staat und sind froh, dass sie unter den Israelis heute leben. Keiner möchte mit irgendeinem Araber in den Nachbarstaaten um Israel herum heute wechseln. Es geht ihnen heute zigmal besser als vor 1967 und erst recht besser als in all den arabischen Ländern. Die Araber und Palästinenser in Israel, das sind clevere Leute. Die wissen ganz genau, wenn sie einen palästinensischen Staat gründen werden und alle Juden raus sind, dann wird er sehr schnell genauso aussehen, wie heute der Gazastreifen aussieht. Da wisst ihr nicht ganz genau, was da abläuft, weil die Medien dürfen da nicht rein, die werden kontrolliert. Da schlachten sich die Palästinenser gegenseitig ab, weil die haben nicht mehr den gleichen Feind, die Juden. Und damals waren sie noch mehr vereint, weil sie hatten einen Feind, das waren die Israelis. Jetzt sind wir Juden raus, jetzt bekämpfen sie sich gegenseitig, weil sie kein Volk sind. Fatah und PLO, Fatah und Hamas bekämpfen sich, schmeißen ganze Familien von Dächern oben runter. Nur weil die so denken oder die anderen so denken. Oder als Kollaborateur verdächtigt wird und beschuldigt wird. Ohne Gerichtsverfahren werden da ganze Familien brutal ermordet. Aber sowas sieht man nicht in dem Fernsehen, weil sowas wird nicht ausgestrahlt. Und deswegen, deutsche Journalisten dürfen da auch nicht so frei rein. Und denkt daran, es würde keinen einzigen palästinensischen Flüchtling heute geben, hätten die Palästinenser damals, 1947, den UNO-Teilungsplan 181 angenommen und ihren Staat gegründet, so wie Israel es gemacht hat. Nur ein paar Monate, nachdem das Land aufgeteilt wurde. Die UNO hat das Land vor der Staatsgründung Israels aufgeteilt, damit wir und sie ihren eigenen Staat gründen und damit es da Ruhe gibt. Wir haben das getan. Ein paar Monate später haben wir unseren Staat gegründet. Die Palästinenser hätten genau dasselbe tun können. Deswegen gab es diesen Teilungsplan der UNO. Wäre das wirklich ihr Wunsch, ihren selbstständigen Staat zu haben? Aber anstelle dessen haben sie die ganzen Nachbarstaaten aufgerufen, um die Juden zu vernichten. Vor ein paar Monaten hatte UNESCO eine interessante Resolution verabschiedet. Das wird immer lustiger mit denen. Welche sagt, dass die Klagemauer und der Tempelplatz keine Verbindung zum Judentum hat. Stellt euch vor, die UNESCO verabschiedet eine Behauptung, der Vatikan hat nichts mit den Christen zu tun oder mit den Katholiken zu tun. Oder die chinesische Mauer hat nichts mit China zu tun. Oder die Pyramiden haben nichts mit Ägypten zu tun. Aber die Klagemauer und der Tempelplatz, ich weiß ja nicht, woher kommt denn der Name, hat nichts mit dem Judentum zu tun. In anderen Worten, es stand nie ein jüdischer Tempel auf dem Tempelplatz. Das ist, was sie damit sagen wollen. Und wir sind ja schon einiges gewöhnt von der UNO. Was mich verwirrt, ist, dass keiner der christlichen Oberhäupter aufgestanden ist und auf den Tisch geklopft hat. Weil der zweite jüdische Tempel wird im Neuen Testament viel, viel öfters erwähnt als im Alten Testament. Das heißt, wenn man behauptet, dass kein jüdischer Tempel auf dem Tempelplatz in Jerusalem stand, dann sind ja viele Verse im Neuen Testament verlogen und gefälscht. Und keiner der Christen ist aufgestanden und hat ein Wort dagegen gesagt. Weil es ging nicht darum. Es ging bei dieser Verabschiedung darum, einfach jedes jüdische Recht auf Jerusalem zu streichen. Und das war nicht das erste Mal. Syrien hat vor einem halben Jahr sich bei der UNO beschwert, dass wir Israelis auf den Golanhöhen Ausgrabungen machen. Wissen das Problem? Sie erhoffen sich irgendwann mal, die Golanhöhen zurückzubekommen. Okay, können Sie hoffen. Und beschweren sich jetzt schon bei der UNO, dass wir dort Ausgrabungen machen. Sie sollten doch froh sein. Wenn Sie es dann wirklich mal zurückbekommen, dann haben wir die ganze Arbeit gemacht. Die brauchen dann nur noch einen kleinen Kasten hinstellen mit einer Kasse und dann die Touristen abkassieren. Das ist eine super Sache. Nein, aber wir könnten ja beweisen durch diese Ausgrabungen, dass das jüdisches Land ist. Und so ganz systematisch versucht man, jeden jüdischen Hinweis auf Israel oder von Jerusalem zu streichen, zu löschen. Und also auch wenn das total gegen geschichtliche Tatsachen ist, erlaubt sich die UNESCO zu behaupten, dass nie ein jüdischer Tempel dort stand. Dann müsste Matthäus 21, Vers 12 so heißen. Es gibt dann demnächst eine neue UNESCO-Übersetzung. Die würde dann so heißen. Und Jesus ging in die El-Aqsa-Moschee hinein und trieb alle Verkäufer und Käufer aus der Moschee heraus. So wird dann die nächste UNESCO-Übersetzung heißen. Ist lustig, aber ist auch ernst. Am 16. Juli 2013 erließ die EU Richtlinien, wonach Produkte aus Judäa und Samarien und aus Jerusalem, der biblischen Heimat des jüdischen Volkes, nicht mehr als Produkte aus Israel oder in anderen Worten Made in Israel bezeichnet werden dürfen. Der 16. Juli fiel 2013 laut dem jüdischen Kalender auf den 9. Av. Der Tag, an dem der erste und zweite jüdische Tempel zerstört wurden. Man muss kein Mystiker sein, um festzustellen, dass immer am 9. Av, nach dem jüdischen Kalender, dem jüdischen Volk etwas Böses zugestoßen ist. 586 vor Christus, am 9. Av, zerstörten die Babylonier den ersten Tempel. 70 nach Christus zerstörten die Römer, auch am 9. Av, den zweiten Tempel. 135 vor Christus verfügte Kaiser Hadrian die Zerstreuung der Juden unter alle Völker. Was habe ich gesagt? Nein, vor. Vor und die Römer nachher nach. Nach Christus. Sorry. Ja, irgendwas stammt hier jetzt ja nicht mehr. Genau. Und deswegen, und dann, er war auch der, der den Namen Palästina, Israel, das Land Israel in Palästina verwandelte. Das heißt, wenn in euren Bibeln noch steht, Jesus zu Zeiten Palästinas, in den Landkarten hinten, müsst ihr mal schauen, oder das Land Israel, das kann ja gar nicht sein. Also das Palästina gab es erst 135 Jahre nach Christus. Und übrigens hat Kaiser Hadrian das so genannt. Er hat seine Berater zu sich gerufen und gesagt, nennt mir das Volk, das die Juden am meisten hassen. Dann kamen sie natürlich mit den Philistern. Philister auf Latein heißt Palästina. Und deswegen nannte er dieses Land Palästina, zum Ärgernis der Juden. Und seitdem, also 135 Jahre nach Christus, bis zur Staatsgründung Israel, hieß das Gebiet Palästina. Und jeder, der in diesem Gebiet lebte, war ein Palästinenser. Das heißt, auch unser erster jüdischer Ministerpräsident, David Ben-Gurion, war ein Palästinenser. In seinem Pass steht, kann man heute noch im Museum sehen, Palästinenser. Warum? Weil er lebte in einem Land, das Palästina hieß. Ob Jude, Christ oder Araber, wenn du in diesem Land lebtest, dann warst du ein Palästinenser. Der Begriff palästinensisches Volk ist ein politischer Begriff. Es gibt gar kein palästinensisches Volk. Es gibt Araber, die in Israel leben oder Araber, die in diesem Gebiet, das man Palästina genannt hat, lebten. Aber dieser Begriff palästinensisches Volk wurde zum ersten Mal 1964 von Yasser Arafat verwendet. War natürlich super clever von ihm. Das hat das Volk vereint. Aber schaut mal in euren Geschichtsbüchern. Es gibt keine Geschichte des palästinensischen Volkes, keine Kultur des palästinensischen Volkes, weil es gibt kein palästinensisches Volk. Und sobald die Juden dort raus sind, bekämpfen sie sich gegenseitig. Das sind Araber, die mit den Jahren von verschiedenen arabischen Ländern dort eingewandert sind in dieses Land. Und Yasser Arafat hat aus ihnen ein Volk gemacht. Weiter mit dem 9. Av. Was ist da noch geschehen? Am 9. Av 1492 wurden die Juden aus Spanien vertrieben. auch am 9. Av, damit das katholische Spanien, wie es offiziell schon damals hieß, judenrein wurde. Am 9. Av 1942 verkündeten die Nazis auf der Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. All diese schlimmen Tatsache passierten in dem jüdischen Monatstag 9. Av. Aber nicht nur die EU versuchte, das Eigentumsrecht auf Israel von den Juden wegzunehmen, auch die Amerikaner. Der amerikanische Gerichtshof hat ein Gesetz erlassen, auch am gleichen Tag, auch am 16. Juli 2013, dass all die amerikanischen Bürger, die in Jerusalem geboren wurden, dass in ihren Pässen nicht mehr Israel stehen darf. Da passiert irgendwas, geschieht hier auf der Welt. Und so langsam versucht man unser Recht von Jerusalem zu nehmen, von Israel zu nehmen, das alles schön zu vertuschen. Die UNO will aus Jerusalem eine palästinensische Hauptstadt machen. Der Vatikan will aus Jerusalem eine internationale Stadt machen. Und hier ist, was Gott aus Jerusalem und Israel machen will. Und darauf kommt es an. Amen. Das lese ich mal kurz vor. Es gibt viele Verse darüber. Zum Beispiel in Hesekiel 39, Vers 21. Und ich will meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern erweisen. Und alle Heidenvölker sollen mein Gericht sehen, das ich gehalten habe, und meine Hand, die ich an sie gelegt habe. Und jetzt überspringe ich mal ein paar Verse und lese von Vers 25 weiter. Darum, so spricht Gott der Herr, jetzt will ich das Geschick Jakobs wenden und mich über das ganze Haus Israel erbarmen und für meinen heiligen Namen eifern. Und sie werden die Verantwortung für ihre Schmach und ihre Treulosigkeit, womit sie sich gegen mich vergangen haben, auf sich nehmen, wenn sie sicher in ihrem Land wohnen und niemand sie aufschreckt. Wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und mich an ihnen heilig erwiesen habe vor den Augen der vielen Heidenvölker. Daran sollen sie erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, weil ich sie unter den Heidenvölkern in die Gefangenschaft führen ließ und sie nun wieder in ihr Land versammle und keinen von ihnen mehr dort zurücklasse. So sieht die Zukunft Israels aus. Übrigens habt ihr gemerkt, Gott nennt das unser Land. Und ich sie wieder in ihr Land versammle. Also sorry, wer noch ein Problem hat, wem das ist, dass wir das Land gestohlen haben und das nicht unser Land ist, das war nicht meine Idee. Gott hat dieses Land unser Land genannt. Steht hier ganz klar. Und ich will künftig mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht Gott der Herr. Und dann lesen wir noch zwei Verse in Kapitel 37, Vers 21. Und ich sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich werde die Kinder Israels aus den Heidenvölkern zurückholen, unter die sie gekommen sind, und sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land, wieder ihr Land führen. Und ich werde sie im Land auf den Bergen Israels zu einem einzigen Volk machen. Sie sollen alle nur einen einzigen König haben. Sie sollen auch künftig nicht mehr zwei Völker bilden, noch in zwei Reiche zerteilt werden. Also von wegen Zwei-Staaten-Lösung. Das ist nicht nach Gottes Heilsplan. Der Teufel versucht jedes Mittel, besonders die Medien, um Gottes Heilsplan zu verhindern. Damit all das, was Gott verheißen hat mit Israel und mit Jerusalem, nicht passieren wird. Ja, er verbreitet Lügen über Israel. Er gebraucht die Medien, um Lügen über Israel zu verbreiten. Ob du jetzt eine Zeitung abonnierst, hast jeden Tag Tageszeitung liest oder nicht, ob du willst oder nicht, in deinem Smartphone, am Computer, auf iPad, kommen ja ständig die Pop-ups überall liest ja hier eine Zeile, da eine Zeile, man liest ja keine großen Artikel mehr und da braucht ja nicht viel zu stehen, braucht ja nur zu stehen, dass wir ja gestern Häuser in Gaza bombardiert haben und schon ärgerst du dich ein bisschen mehr über die Israelis. Warum wir die bombardiert haben, dass Wochen vorher Hunderte von Raketen aus diesem Haus auf jüdische Ortschaften abgeschossen wurden, so weit liest man gar nicht mehr bis Ende des Artikels, wenn das dort überhaupt steht. Man liest dann nur noch die Überschriften. Israelische Kampfflugzeuge bombardierten wieder Häuser in Gaza. Und so sorgen die Medien, dass ihr vergiftet werdet gegen Israel. Ich sage nicht, dass alles, was Israel macht, ist richtig und gut. Nein, das stimmt nicht. Aber es ist lange nicht so schlimm, wie die Medien es berichten. Lange nicht. Der Kampf um Jerusalem hat begonnen. Sacharja 12, Vers 2 und 3 sagt, sieh, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Das heißt, Jerusalem wird zum Laststein. Und das heißt, dieser Vers sagt auch aus, dass die Welt versuchen wird, diesen Laststein, dieses Jerusalem wegzuheben. Jedes jüdische Recht auf Jerusalem wegzuheben. Das wird geschehen. Und leider werden sich die Nationen daran wundreißen. Das hat Gott verheißen. Jerusalem ist bereits zum politischen und geistlichen Brennpunkt der Welt geworden. Und auf welcher Seite stehst du oder sie? Auf der Seite Israels? Auf der Seite der Medien gegen Israel? Hat nichts damit zu tun, ob Israel sich richtig oder falsch gegenüber den Palästinensern verhält. Das hat nichts damit zu tun, auf welcher Seite du bist. Die Frage ist, liebst du das, was Gott liebt? Das ist die Frage. Auch der Prophet Joel hat vorausgesagt, dass Gott einmal die Nationen richten wird. Nicht, weil sie Gott ungehorsam waren, nicht, weil sie Missetaten getan haben oder irgendwas Böses angerichtet haben, sondern, lest das mal nach in Joel Kapitel 3, dass eines Tages wird Gott die Nationen richten, weil sie ständig das Land Israel zerteilt und aufgeteilt haben. Das wird einmal der Grund sein, warum Gott die Nationen richten wird. Und wenn ihr in die Geschichte schaut, wie oft haben die Nationen und die Vereinten Nationen oder die Briten oder wer auch immer versucht, das Land aufzuteilen und versucht, uns wegzunehmen und abzuschneiden. Und da dürft ihr keine Häuser bauen und das nicht. Und das müsst ihr abgeben. Da müsst ihr einen palästinensischen Staat draus machen. Wie oft ständig wurde dieses kleine Land aufgeteilt und zerteilt und uns weggenommen. Eines Tages wird Gott die Nationen genau deswegen richten. Das ist Gottes Land und er gibt es, wem er es geben will. Wisst ihr, wer Israel existiert, nächstes Jahr 70 Jahre. Gibt es große Feier in Israel. Und Israel ist ein Wunder. Dass es Israel heute gibt, ist ein Wunder. Und dass Israel noch existiert, ist noch ein größeres Wunder. Und leider, als wir, jeder Jude, die wir einwandern nach Israel, kommen wir mit dem Hintergedanken, so jetzt kommen wir nach Hause. Wandern wir nach Israel ein, weil es ist unsere Heimat. Und zu Hause fühlt man sich immer am wohlsten und immer am geliebtesten und am sichersten. Und sehr schnell, nachdem wir, als wir eingewandert sind oder alle anderen Einwanderer von allen anderen Ländern, die nach Hause kamen, dachten so, jetzt kommen wir nach Hause, jetzt können wir uns ausruhen. Aber sehr schnell haben wir gemerkt, dass es da keine Ruhe gibt, keinen Frieden gibt und dass wir noch um unseren Frieden kämpfen müssen, um unsere Existenz kämpfen müssen. Wir müssen sogar ständig noch um unser Existenzrecht kämpfen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich glaube nicht. Stell dir vor, dass du als Deutscher der Welt ständig beweisen musst, dass du ein Recht hast zu existieren. Das heißt, wenn du kein Recht hast zu existieren, dann kann dich jeder umbringen. Dann stört es keinem in der Welt, dass die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden. Ach ja, der droht ja nur gegen Israel mit der Atombombe. Israel wurde wortwörtlich geopfert, damit die Geschäfte der Welt weiterlaufen. Und deswegen wurden die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben. Der Iran hat sich nicht verbessert. Der hat sich nicht das Programm anders überlegt und gesagt, so ist jetzt Israel freundlich geworden und ach doch, ich vernichte die Israelis so doch nicht. Oder die Welt. Das Atomprogramm läuft weiter. Die Welt hat nur auf einmal gemerkt, Mensch, der droht ja hauptsächlich gegen Israel. Und wir verlieren hier unsere Millionen und haben wortwörtlich Israel geopfert, damit jetzt die Geschäfte weiterlaufen. Israel kämpft noch um sein Existenzrecht. Wir müssen ständig der Welt noch beweisen, dass wir ein Recht haben zu existieren. Ich weiß nicht, das ist gar kein angenehmes Gefühl für uns Juden. Und trotzdem, das ermutigt mich jedes Mal neu, wenn ich so Pilgergeschichten lese über die ersten Pilger, die damals noch vor der Staatsgründung Israels dort durch das Land gepilgert sind und berichten, was dort damals war. Oder genau gesagt, was da nicht war. Weil da nichts war. Sumpfland. Die sind manchmal tagelang durch das Land gereist und haben kein Lebewesen, kein Haus, kein Dorf, nichts gesehen. Eine Stadt wie Beersheba heute. Ein Bericht von einem Pilger vor der Staatsgründung Israels. Das ist eine Wüstenstadt. Damals, er berichtet, da standen vielleicht drei Zelte und ein paar Ruinen. Das war alles, was in Beersheba damals vor der Staatsgründung Israels war. Heute ist die jüdische Stadt Beersheba eine Stadt mit fast 300.000 Einwohnern. Beersheba, ich nehme absichtlich das Beispiel von einer Wüstenstadt und nicht Tel Aviv oder Haifa. Beersheba hat eine eigene Universität, ein Forschungszentrum für Vergrünung der Wüste, denn laut National Geographic nur in Israel ist das einzige Land auf der ganzen Welt, wo die Wüste zurückgeht. Israel ist ein Wunder, ob du es wahrnehmen willst oder nicht, ob du an Wunder glaubst oder nicht. Und ich weiß nicht, ob ich euch damals schon die Frage gestellt habe oder nicht, aber ich frage noch, wer sind denn noch im... das kann ich nicht verraten, dann wisst ihr ja die Antwort. Ein Rätsel. Wer hat das gesagt? Wenn es jemals wieder einen Staat Israel gibt, dann lasse ich mich beschneiden. Na, überlegt mal. Wenn ich euch einen Freiflug nach Israel dafür verspreche, dann wisst ihr es. Martin Luther. Der hat das gesagt über Bibelstellen, die die Neuentstehung Israels vorhersagten. So hat man im Mittelalter über die Möglichkeit gedacht, dass es jemals wieder einen jüdischen Staat geben wird. So unmöglich war einfach nur der Gedanke im Mittelalter. Noch ein Rätsel. Wo steht das? Die Möglichkeit, dass wir jemals die richtige Aussprache des alten Hebräisch wieder entdecken, ist genauso hoffnungslos wie die Möglichkeit, dass im Nahen Osten jemals wieder ein jüdischer Staat entstehen kann. Ach komm, Mensch, ein bisschen. Ich habe da keinen Geschichtsunterricht. Encyclopædia Britannica von 1911. Oh ja, das alte Buch da. Aber so dachte man allein vor 100 Jahren, dass es nicht möglich ist, dass es jemals wieder einen jüdischen Staat geben wird, so wie genauso hoffnungslos wie die Möglichkeit, dass es im Nahen Osten jemals wieder einen jüdischen Staat geben wird, dass auch die hebräische Sprache nicht mehr. Und heute gibt es eine Sprache, die 2000 Jahre lang ausgestorben war, wird wieder von einem ganzen Volk gesprochen heute. Das passiert nicht nur einfach so durch Zufall. Das gab es noch nie in der Geschichte, wo eine ausgestorbene Sprache plötzlich wieder ins Leben gerufen wurde. Und das recht nicht nach 2000 Jahren. Und heute spricht ein ganzes Volk wieder Hebräisch. Das sind Wunder. Das ist kein Zufall. Da tut Gott etwas mit diesem Volk. Er hat etwas vor mit diesem Volk. Und die viele fragen sich, wie in so ein winziges Land wie Israel mit 8 Millionen Einwohnern, keine Bodenschätze, knapp 70 Jahre alt, dauernd Existenzkriege, Bedrohungen von außen und von innen, trotzdem aus diesem Sumpfland ein Paradies gemacht haben. Allein aus Israel kommen 10 Nobelpreisträger von den letzten 70 Jahren. Und es gibt kaum Haushalte ohne Medikamente made in Israel. Und vieles andere noch. Während Christen und Moslems von IS auf brutalste Art verfolgt werden, findet die Welt nichts Wichtigeres, als israelische Produkte zu boykottieren. Ich habe absichtlich euch ein paar Datteln mitgebracht hinten. Die dürft ihr probieren. Das sind ein paar offene Schachteln. So richtig schön dicke, leckere, saftige Datteln aus Israel. Die habe ich mitgeschleppt hier, damit ihr mal seht, was ihr verpasst, wenn ihr israelische Produkte boykottiert. Nicht ihr, Europäische Union, aber da gehört ihr dazu. Und wenn das weiter so geht, das verpasst ihr, dann müsst ihr halt diese kleinen, schrumpeligen Datteln aus Spanien oder Marokko oder Algerien essen. Sorry. Könnt ihr nachher dort hinten probieren. Wisst ihr, die Europäische Union hat verboten, Produkte aus den umstrittenen Gebieten wie Judäa und Samarien, Golanhöhen, nach Europa zu importieren. Okay. Dann, was bleibt uns anderes übrig? Dann sind wir eben mit diesen Fabriken, mit den Industrien umgezogen. In weniger umstrittenen Gebieten. Und exportieren es weiter. Das hat der israelischen Wirtschaft vielleicht mit 1% geschadet. Das hat den Palästinensern viel mehr geschadet, weil in den meisten jüdischen Fabriken, die dort waren, haben 2/3 Palästinenser gearbeitet. Neben den Juden. Und das funktionierte und haben der ganzen Welt und uns bewiesen, dass eine gute Zusammenarbeit möglich ist. Aber die Europäische Union wusste es besser, wie man Frieden macht. Und musste diese Kooperation kaputt machen. Weil wo diese Industrien umgezogen sind, die können ja nicht alle palästinensischen Familien mit umziehen lassen. So sind die jetzt alle arbeitslos geworden. Und anstelle 1.100 Euro Durchschnittsgehalt für einen Palästinenser bei einer jüdischen Fabrik, verdient ein Palästinenser in Bethlehem oder Jericho nur noch 200 Euro. Okay, das konnten wir mit Fabriken und Industrien tun, umziehen. Hat uns ein Umzug gekostet. Aber was können wir mit Apfelsinenplantagen, Dattelplantagen, die kann man nicht einfach mal so umziehen lassen. Man so schnell rausrupfen und da reinstecken. Was machen wir mit den vielen Apfelsinen und Pampelmusen jetzt? Ja, also wir hätten uns auch jetzt erstmal, ja Saft, wir hätten uns auch in die Ecke setzen können als Israelis und schmoren können und schmollen können. Und gegen die bösen Europäer schimpfen können. Schaut mal, was sie wieder mit uns gemacht haben. Früher hatte man das Kauf nicht bei Juden genannt. Heute haben die das so schön elegant umbenannt. Die neuen EU-Förderrichtlinien, so heißt das elegant. Aber in anderen Worten, kauft nicht bei israelischen Fabriken. Denn die palästinensischen Fabriken, die dürfen weiter dort arbeiten. Und weiter exportieren. Wir hätten uns auch wirklich in die Ecke setzen können und gegen die ganzen Europäer schimpfen können. Nein, ein Israeli macht das anders. Also ich muss ehrlich sagen, die Juden in Israel, die sind ein bisschen anders als die Juden in Deutschland. Die Juden in Deutschland, die wursteln gerne noch in der Vergangenheit herum. Ständig beleben den Holocaust und erinnern daran und immer nur der Holocaust und Holocaust. Ist ja auch wichtig, darf man nicht vergessen, dafür haben wir in Israel einen Holocaust-Gedenktag. Aber das ist damit auch erledigt. Die Juden in Israel, die denken Gegenwart und Zukunft. Und deswegen, okay, jetzt haben wir nun das Problem. Was machen wir in diesem Fall mit diesen vielen Apfelsinen und Datteln? Kaufen sich die Israelis ein japanisches Wörterbuch zum Beispiel. Okay, dann schlagen sie mal auf und schauen mal nach, wie heißt ein Pampelmuse auf Chinesisch oder Japanisch. Und lesen, lernen sie ein bisschen diese Begriffe, Hung Chang Chung. Und Datteln heißt Ching Chang Chung. Und versuchen, einen neuen Markt zu öffnen Richtung Asien. Und siehe da, dauerte nicht lange. Heute exportieren wir Pampelmusen, Apfelsinen, Datteln nach Asien 30% mehr als vorher nach Europa. Ja, so macht Gott das. Die einen meinen es böse und Gott wandelt diesen Fluch in einen Segen für Israel. Und das ist nur ein Beispiel. Ich kann viele solche Beispiele nennen, wo die Welt es böse meinte mit Israel und Gott hat das zu einem Segen verwandelt. Als dieser arabische Frühling begonnen hat, in Ägypten noch die muslimische Brüderschaft geherrscht hat, da haben sie uns in den ersten Monaten innerhalb einem halben Jahr ständig die Gasröhren, die uns Gas geliefert haben aus der Sinai-Halbinsel nach Israel, ständig in die Luft gesprengt. Die muslimische Brüderschaft wollte uns signalisieren, dass sie nicht interessiert sind in einer Weiterführung mit dem Frieden mit uns. Und ständig gingen bei uns die Strompreise nach oben, runter, wussten nicht, was wir machen sollten, wurde dann wieder repariert, wurde wieder 15 Mal, ständig wurde das in die Luft gesprengt. Und während dieser Zeit, wo das ständig in die Luft gesprengt wurde, um uns das zu signalisieren von den Ägyptern, wisst ihr, was wir entdeckt haben im Mittelmeer? Gas. Gott, gerade zu dieser Zeit, bis dahin hat er uns das verborgen. Und als die Ägypter anfingen, mit uns rumzuspielen, dann hat er uns gezeigt, wo das Gas ist im Mittelmeer. Und jetzt exportieren wir Gas nach Jordanien, demnächst auch in die Türkei und nach Griechenland. Und das ist auch der Grund, warum Erdogan wieder lieb und freundlich zu den Israelis ist. Weil er kriegt dann Gas für viel billiger als vorher von woanders. So macht Gott das. Die einen meinen es böse und Gott wandelt das in einen Segen. Schaut mal, jedes Mal, wenn Israel angegriffen wird, allen Kriegen, wo wir angegriffen wurden, von den Nachbarstaaten, wo man versuchte, Israel zu vernichten, jedes Mal ist das Land noch gewachsen. Jedes Mal hat Gott uns Land hinzugegeben. Irgendwann müssen die Araber das doch mal merken, Mensch, es lohnt sich gar nicht, gegen Israel zu sein. Weil letztendlich profitieren wir ständig daraus. Aber so macht Gott das. Es kommt immer zu einem Segen für Israel, weil Gott seinen Heilsplan mit und durch Israel durchführen wird. Ob es der Welt passt oder nicht. Denn Gott ist nicht politisch korrekt. Er ist biblisch korrekt. Er bleibt treu zu seinem Plan, auch wenn das nicht in die heutige Politik passt. Und das passt auch nicht in die heutige Politik. Und deswegen gefällt der heutigen Politik auch nicht das, was Gott mit Israel macht. Gott ist nicht politisch korrekt, Gott ist biblisch korrekt. All das, was er verheißen hat in seinem Wort, geht vor unseren Augen in Israel in Erfüllung. Ob du es glauben willst oder nicht, Israel ist der Beweis, dass es einen Gott gibt. Jeder Jude, der heimkehrt nach Israel, jeder Baum, der gepflanzt wird und die Wüste wieder grün macht in Israel und jedes Haus, das wir bauen, ob in einer jüdischen Siedlung oder in der Hauptstadt Jerusalem, ist der Beweis, dass das, was Gott verheißen hat, in Erfüllung geht. Und damit ist Israel der Beweis, dass es einen Gott gibt. Und das gefällt der Welt nicht, denn die Welt hasst alles, was göttlich ist. Und erst recht, was beweist, dass es einen Gott gibt. Und das ist das Problem der Welt mit Israel. Nicht die Juden, nicht die Siedlungspolitik. Wir haben ja gesehen, auch der Gazastreifen, wir haben alle Siedlungen geräumt und noch keinen Frieden mit Gaza. Wir haben, seitdem wir raus sind aus dem Gazastreifen, seit dem Jahr 2005, haben wir zwei Kriege mit Gaza gehabt. Und seitdem sind 14.000 Raketen abgeschossen worden, allein seit 2005. Auf jüdische Ortschaften. Das beweist ganz klar, dass die Formel Land für Frieden oder Siedlung räumen für Frieden nicht aufgeht. Das ist nicht das Hindernis für Frieden. Aber die Politiker, die leiern das weiter und nochmal und wiederholen das. Und die meisten glauben, dass der Grund, warum es keinen Frieden in Israel und im Nahen Osten gibt, sind die bösen jüdischen Siedler. Gott kommt zu seinem Ziel mit seinem Volk, ob es der Welt passt oder nicht. Mit uns Juden, aber auch mit den Arabern. Wie ich am Anfang gesagt habe, denn er hat sie genauso lieb. Ja, Gott hat die Araber genauso lieb wie uns Juden und er hat auch einen Heilsplan für sie. Und wisst ihr was, deswegen schickt er auch viele von ihnen zu euch. Ja, weil ihr nicht rübergegangen seid und sie nicht zu Jesus bekehrt habt. Ich bin ganz davon überzeugt, dass, weil nicht genug Missionare in die arabischen Länder gegangen sind oder gehen konnten, schickt er jetzt sie hierhin, damit sie auch das Evangelium hören und bekommen. Er verzichtet auf keinen. Er lässt alle 99 Schafe warten, um diesen einen zu retten. Und er verzichtet auf keinen von ihnen. Und auch wenn er sie hier rüber schicken muss, und damit sie hier Jesus Christus kennenlernen. Ich habe schon Berichte gehört, dass viele ihn kennengelernt haben hier. Dass viele zum Glauben gekommen sind. Und viele sich taufen ließen. Und Gott hat ein Ziel mit den Arabern. Er hat sie genauso lieb. Er hat einen Heilsplan für dich, für mich und auch für die Araber. Und ich will jetzt nicht das lange ansprechen, aber diese Familie, die damals sich getrennt hat, Jakob und Esau, der ganze Streit zwischen, also die ganze Feindseligkeit seitens der Araber gegen den Juden hat begonnen mit dem Schwur von Esau, der geschworen hat, nachdem er nicht den Segen bekommen hat, dass er Jakob umbringen wird. Da hat die Feindseligkeit begonnen seitens der Araber gegen die Juden. Und wenn wir die Geschichte kennen, eines Tages wird Gott das auch wieder klären. Weil letztendlich hat Gott Jakob ausgewählt und mit seiner Auswählung automatisch Esau auch abgelehnt. Das heißt, die Verantwortung führt zurück zu Gottes Thron. Und deswegen wird Gott das auch dieses wieder klären und wieder diese Familie wieder vereinen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das ausgehen wird, dann müsst ihr einfach die Geschichte ein bisschen weiterlesen. Steht alles in der Bibel. Ich möchte mich einfach ermutigen, erneut in der Bibel zu lesen, einfach die Bibel wieder neu zu entdecken und besonders auch das Alte Testament. Ich reise viel herum in christlichen Gemeinden und merke irgendwie, dass das Alte Testament so ein bisschen vernachlässigt wird. Es wird mehr aus dem Neuen Testament gepredigt. Ist ja auch wichtig, aber das Alte Testament, es gäbe kein Neues Testament ohne das Alte Testament. Ihr könnt das Neue Testament gar nicht verstehen ohne das Alte Testament. Ihr würdet gar nicht wissen, wer Jesus ist ohne das Alte Testament. Das ist alles, was die Propheten vorausgesagt haben. Das ist so wichtig. Das heißt nicht, dass ihr gesetzlich werden müsst und die Gesetze von Mose und das vom Alten Testament halten müsst. Nein, wir sind auch frei von den Gesetzen. Aber wenigstens kennenlernen, was wir da feiern. Denn Paulus hat gesagt in Kolosser 2, dass all diese jüdischen Feiertage, die das jüdische Volk bis heute noch feiert, werden sich eines Tages durch Jesus Christus erfüllen. Diese jüdischen Feiertage sind nicht das Wesentliche, sind nur ein Schatten von dem, was sich durch Jesus Christus zum Teil schon erfüllt hat und zum Teil noch erfüllen wird. Deswegen sollte man, und da steht auch alles drin, was Gott mit den arabischen Ländern machen wird, wie das ausgehen wird. Und da könnt ihr auch feststellen, dass dieser arabische Frühling nicht, wie es momentan aussieht, mit einem arabischen Winter beenden wird, sondern es wird mit einem wunderbaren Frühling enden. Noch schöner, als er begonnen hat. Aber das könnt ihr nur erfahren, wenn ihr das in der Bibel lest. Da hat Gott auch seine Heilspläne für die Araber aufgeschrieben. Wenn ihr wissen wollt, wie es im Iran ausgehen wird, dann lest mal das letzte Kapitel von Jeremia 49, der letzte Vers. Und ich werde das Geschick vom Iran wenden. Dort in der Bibel steht Elam. Elam ist der biblische Begriff für Iran. Wenn ihr wissen wollt, wie es in Ägypten ausgehen wird, dann lest mal Jesaja 19. Da lest ihr, was momentan und in den letzten Jahren dort den Ägyptern passiert ist und passiert. Das lest ihr in der ersten Hälfte von diesem Kapitel. Aber wenn ihr weiterlest, die zweite Hälfte, plötzlich in Vers 21, lest ihr, und die Ägypter werden unseren Herrn erkennen. Da steht nicht ein Ägypter, zwei Ägypter. Die Ägypter als Volk werden eines Tages unseren Herrn erkennen. Und das ist schon am Beginnen. Aber die Medien berichten nicht von diesen Lobpreisveranstaltungen mitten in Kairo, wo 10.000 Leute zusammenkommen. Das lest ihr nicht. Wenn mal in Kairo eine Demonstration von 1.000 Leute oder 100 Leute stattfindet, das wird berichtet. Aber wenn 10.000 Leute Lobpreis feiern, mitten in Kairo auf diesem Tahrirplatz, wo alle anderen Demonstrationen stattfinden, 10.000 Christen, das wird nicht berichtet. Und es steht schon in der Bibel, dass eines Tages die Ägypter unseren Herrn erkennen werden. Die Kopten haben vor nicht so langer Zeit eine Kirche eingeweiht in einer Höhle mit 70.000 Sitzplätzen. 70.000 Sitzplätze. Da tut sich was. Das schreiben nicht die Medien. Das steht nicht in den Medien. Aber davon berichtet die Bibel schon. Im Iran gibt es heute zwischen 4 bis 7 Millionen laut Open Doors Christen. Die laufen noch verschleiert herum, sehen noch wie Moslems aus, gehen noch in Moscheen, weil es ist ja lebensgefährlich für einen Moslem, sich als Christen zu outen. Damit bringt er sich selbst nicht nur in Gefahr, sondern seine ganze Familie beschmutzt er damit und bringt sie in Lebensgefahr. Aber ihre Herzen gehören schon Jesus Christus. Da tut sich was. Gott ist auch am Arbeiten, nicht nur mit dem jüdischen Volk, auch am Arbeiten in den arabischen Völkern. Weil er hat sie alle lieb, er hat einen wunderbaren Heilsplan für die Araber. Und eines Tages werden Esau und Jakob sich wieder vereinen. Sie werden, wenn ihr die Geschichte kennt, das war eigentlich gar nicht mein Thema, aber ganz kurz, Plötzlich hat sich ja Esau wieder angemeldet bei Jakob und hat seinem Bruder gesagt, wo er geschworen hat, dass er ihn umbringen wird vor vielen Jahren. Dann haben sich die Wege getrennt von den beiden und dann auf einmal hat sich Esau angemeldet, ich komme dich mal besuchen. Und Jakob hat so Angst gehabt, er konnte in der Nacht nicht schlafen, hat mit dem Engel Gottes gerungen. Er dachte so, jetzt sind seine Tage gezählt. Esau kommt, um ihn umzubringen, seinen Schwur einzuhalten. Und dann, wenn wir weiterlesen, dann lesen wir, Esau kam und hat Jakob umarmt und ihn geküsst. Und dann auf einmal hat Jakob entdeckt, in der Ausstrahlung vom Esau und sagt ihm, hey, du hast ja so eine göttliche Ausstrahlung und du bist ja so freundlich zu mir. Der konnte es einfach nicht kapieren. Das war schon ein veränderter, ein wiedergeborener Esau. Das war nicht mehr derselbe Esau, der damals geschworen hatte, ihn umzubringen. Er kam schon wiedergeboren mit einem veränderten Herz zu ihm. Sonst hätte er ihn damals umgebracht. Und so wird auch einmal diese Familie sich wieder vereinen zwischen den Juden und den Arabern. Und diese Erweckungen, diese Erlösungen, Erweckungen in den arabischen Ländern, die ist schon im Anlaufen. Man hört nur, man muss ein bisschen zwischen den Linien lesen und zuhören. Das steht nicht in den Tageszeitungen. Und es wird auch nicht so sehr public relation-mäßig verbreitet, weil das noch lebensgefährlich ist für viele. Aber das ist schon im Anlaufen. Und eines Tages werden diese Araber so auf uns zukommen, wie Esau zu Jakob kam und uns umarmen und sich bedanken für ihren jüdischen Erlöser, der sie frei gemacht hat. Und es dauert nicht mehr lange. Gott hat einen Plan für die Araber und ist auch am Arbeiten mit ihnen. Übrigens, ich habe hier ein Buch, das ich unbedingt empfehlen möchte, Jenseits des Zorns. Und das spricht über den Islam und die Gefahr des Islam in einem Roman geschrieben, sehr wichtig für Deutsche, also wie ihr den Islam verstehen solltet. Und sehr wichtig, weil Islam ist eine ganz andere Kultur, andere Mentalität. Wir leben schon jahrelang unter Moslems. Wir kennen den Islam, wir kennen diese Mentalität. Die Denkweise ist total anders. Und deswegen, damit das, was ihr sagt, auch richtig auf der anderen Seite ankommt, ist es wichtig, dass ihr euch informiert, damit das richtig verstanden wird. Wenn ein Araber zum Beispiel versteht eine gute Geste als ganz anders als ein Europäer. Wenn du einem anderen Europäer etwas Gutes tust, dann schätzt der andere das und irgendwann tut er dir mal was Gutes zurück. Wenn Araber, die arabische Welt denkt anders. Wenn du ihm etwas Gutes tust, dann signalisiert das für ihn, dass du Angst hast vor ihm, dass du ihn fürchtest. Und deswegen, wird das ganz anders interpretiert, wenn ihr ihnen entgegenkommt. Und es ist nur ein kleines Beispiel. Und deswegen ist es wichtig, damit ihr diese Mentalität ein bisschen kennenlernt, was der Islam alles mit sich bringt. Und wenn ich sage Islam absichtlich, dann meine ich nicht jeden Moslem. Okay? Islam ist die Religion und Moslem ist als Mensch, die sind lieb und da, aber der Islam als Religion ist das Gefährliche. Und da muss man wissen, das zu unterscheiden. Aber ich will ja nicht die ganze Spannung wegnehmen. Wir haben die letzten Bücher hinten, da könnt ihr nachher erwerben. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich bin ja schon zu lange, ne? Ich muss ja Schluss machen. Okay, mache Schluss. Noch ein Punkt, das ist sehr wichtig. Damit wir kurz jetzt einfach mal zusammenfassen, damit wir wissen, was eigentlich hier passiert mit Israel, mit der Rückkehr der Juden. Schaut mal, Gott bringt jetzt alle Juden von der ganzen Welt zurück in das Land Israel. Wisst ihr warum? Damit Jesus bald wiederkommen kann. Ganz einfach. Steht in der Bibel. Zacharja 12, Vers 10. Und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Wer hat ihn durchbohrt? Das jüdische Volk. Das heißt, wir werden auf ihn schauen, auf Jesus, der auf dem Ölberg stehen wird und seine durchlöcherten Hände sehen. Und dann das jüdische Volk wird ihn erkennen als ihren Messias. Und deswegen bringt Gott uns jetzt zurück aus allen Nationen. Und deswegen bleiben wir auch in Jerusalem. Weil wir müssen das, das muss sich ja durch uns erfüllen. Wir müssen ja ihn erkennen, den wir durchbohrt haben. Und deswegen bringt Gott uns jetzt aus allen Nationen zurück in das Land, damit sich das erfüllt, sein Heilsplan. Genauso wie damals, Gott hat uns ja schon mal aus dem Land geschickt. Und damals mit dem Exil nach Babylon. Jedes Mal, wenn wir uns nicht gut benehmen, Gott ungehorsam sind, dann schickt er uns mal kurz raus. Manchmal kurz, manchmal länger. Damals waren 70 Jahre, jetzt waren 2000 Jahre. Aber es ist das letzte Mal, steht, dass es nicht nochmal machen wird. Ja, steht im letzten Vers vom Kapitel vom Propheten Amos. Und damals hat er schon mal gemacht. Aber damals hat er uns nach 70 Jahren zurückgeholt. Wisst ihr warum? Ein paar Jahre, ein paar hundert Jahre später musste Jesus zum ersten Mal kommen. Und wohin? In die jüdische Stadt Bethlehem, die heute palästinensisch geworden ist und deswegen viele meinen, Jesus auch ein Palästinenser gewesen war. Ja, viele Christen denken, Jesus war ein Palästinenser. Auf alle Fälle. Aber deswegen hat er uns aus Babylon zurückgeholt, damit wir in Israel sind, in Bethlehem, in der jüdischen Stadt Bethlehem, damit Jesus dort zur Welt kommen kann, in Bethlehem geboren werden kann. Sonst wäre Jesus ja ein Babylonier. Und deswegen hat Gott uns zurückgeholt. Und deswegen holt Gott uns jetzt auch zurück für das zweite Kommen. Und dann ist genau, aber interessant ist zu lesen, bei der Rückkehr der Juden damals, dass die Feindseligkeit der Nachbarvölker damals genau den gleichen Grund hatte wie heute. Wenn ihr mal Nehemia 4, Vers 1 und 2 lest, da lest ihr, als die Araber und die Ammoniter und die Aschdoditer, das waren die Nachbarvölker damals um Israel herum, hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Was hat sie zornig gemacht? Die Wiederherstellung Jerusalems. Was macht die Völker heute zornig? Die Wiederherstellung Israels. Der Siedlungsbau. Der Siedlungsbau, wir bauen die Häuser genau da, wo damals die Häuser standen. Und Gott hat verheißen, ich werde euch in euer Land zurückbringen und ihr werdet die Häuser und Städte wieder aufbauen wie in alten Zeiten. Und das machen wir. Wir nennen das nur jüdische Siedlungen. Und das ist die Wiederherstellung Israels heute. Und das ist in den Augen der Welt das Hindernis für Frieden, der Grund, warum die Welt gegen uns behauptet, wir sind der Grund, warum, die Siedler sind der Grund, warum es keinen Frieden gibt. Dass diese Wiederherstellung Israels heute, die Siedlungspolitik, macht die Welt zornig gegen uns, wie damals. Aber das ist nur eine Frage von Zeit. Denn am Schluss werden, wenn die Mauer fertig ist, und auch von Babylon wurde die Mauer fertig. In Nehemia 6, Vers 15 steht, und die Mauer wurde fertig. Und dann lesen wir direkt danach, aber als alle Feinde dies hörten und alle Nationen rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut. Denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Eines Tages werden die Nationen, die Nachbarvölker entdecken, dass das, was Gott in Israel tut, ja auch die jüdischen Siedlungen, dass das eigentlich ein göttliches Werk war. Dass das was ist, was Gott verheißen hat. So, es gibt noch viel zu erzählen, aber ich muss euch ein bisschen auch was lassen, damit ihr noch ein bisschen Israel mal besucht, neugierig bleibt für Israel, nach Israel zu kommen. Wir haben Reisen ausgelegt, um nach Israel zu reisen, verschiedene Reisen. Wir haben auch eine Jugend, ich sehe hier viele Jugendliche, alle hier müsst ihr mitreisen, im Juni, 7. bis 18. Israel-Jugendreise, kann ich empfehlen. Eine Reise im Mai, wieder speziell für Jerusalem. Wir feiern 50 Jahre wieder vereinigtes Jerusalem. Das heißt, jetzt im Mai ist Jerusalem 50 Jahre wieder in jüdischen Händen, nachdem es 2000 Jahre nicht mehr in jüdischen Händen gewesen war. Und das wird groß gefeiert. Dann möchte ich euch noch etwas bitten. Ich habe überall solche Kärtchen ausgelegt. Die dürft ihr alle gerne ausfüllen. Dann schicke ich euch gerne meinen Rundbrief ein, zweimal im Monat zu. Mit Informationen über Israel, über die Entwicklung messianischen Gemeinden, prophetische Wort, wie man das heutige israelische, aktuellen Geschehen in Israel heute auch in der Bibel wiederfinden kann und so weiter. Und dann könnt ihr auch einen Flug nach Israel gewinnen. Da wäre doch was. alle 3 Monate. Ich fliege so oft rüber nach Deutschland und überall, dann komme ich ständig Bonus-Freiflüge von El Al. Und die kann ich gar nicht alle selber ausnutzen. So viel kann ich gar nicht in der Luft rumfliegen. Und deswegen habe ich mich entschieden, einfach mal bei ein paar von diesen Freiflügen zu verschenken oder zu verlosen. Alle 3 Monate sammle ich diese Karten, die eingegangen sind. Und dann kann jemand einen Freiflug nach Israel gewinnen. Das wäre doch mal was. Also, die müsst ihr aber ausfüllen, mir hinten an den Büchertisch abgeben. Und dann kommt ihr in den Verlosungskasten und bekommt einen tollen Rundbrief. Denkt dran, auch die Zeitung Israel heute, da haben wir, könnt ihr bestellen, nur heute für 40 Euro anstelle 58 Euro. Und ganz kurz, ein Projekt möchte ich euch vorstellen, das ist sehr wichtig. Wir arbeiten unter Holocaust-überlebenden Juden und wir nutzen noch jeden Moment aus, den wir haben. Ich weiß nicht, ob in 5 Jahren, 10 Jahren, haben wir nicht mehr die Gelegenheit, ihnen zu helfen. Jetzt ist noch die Gelegenheit da, es leben momentan noch 180.000 Holocaust-überlebende Juden in Israel. Und wir nennen dieses Projekt, wir haben euch nicht vergessen, wir besuchen sie, wir klopfen einfach an, interessieren uns für sie, zeigen ihnen, dass jemand sich für sie interessiert. Und das ist so wichtig, die meisten haben haben keine Familien mehr und keiner kümmert sich um ihn und ihre größte Not ist Einsamkeit. Sie brauchen kein tolles Auto, keine moderne Suite oder Fernsehen. Sie brauchen nur jemanden, der ab und zu mal anruft, der mal vorbeikommt. Und das machen wir. Und wir besuchen sie und bringen ihnen ab und zu mal was vorbei. Aber nicht, weil ihnen das unbedingt fehlt. Nur um ihnen zu zeigen, dass jemand an sie denkt und jemand sich für sie interessiert. Und das wollen wir. Da wollen wir noch so viel tun, wie man kann. Und da möchte ich euch bitten, doch mitzuhelfen. Nehmt euch dieses Prospekt nachher mit. Hinten auch am Büchertisch. Betet drüber, wie ihr hier mithelfen könnt, diesen Leuten ihre letzten Jahre noch etwas zu verschönern, die so viel leiden mussten, nur weil sie zum jüdischen Volk gehörten. Und deswegen, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Jesus kommt bald wieder. Aber es gibt noch viele Juden in Israel, die noch nie einen liebenden Christen erlebt haben. Und deswegen, wenn Christen und Christen aus Deutschland dem jüdischen Volk etwas Gutes tun, das bewegt die Herzen dieser Leute. Und deswegen möchte ich euch bitten, einfach hinter Israel zu stehen, für Israel zu beten, denn Gott hat noch viel vor mit Israel und durch Israel. Amen. Amen. Gottes Segen.